Okay, lass uns einsteigen ins Thema. Früher und heute, lass uns das so ein bisschen anschauen. Oder anders ausgedrückt, wie wir nicht sein wollen, ja, als Christen, als Gemeinde. Und dazu möchte ich eine kurze Wiederholung machen von dem, was ich letztes Mal schon über Kleingruppen und Gemeinde erzählt habe und ein bisschen referiert habe. Und zwar geht es um Folgendes, wie die erste Gemeinde war, schauen wir uns ein bisschen an, wie sie geworden ist und wie wir nicht sein wollen, oder? Also, die ersten Christen, die erste Gemeinde in ihrer Eigenschaft war so. Aufgebaut auf ungezwungenen Beziehungen, verteilt auf alle Wohnungen, alles ist geistlich. Alle Gläubigen haben mitgearbeitet. Wachstum durch Multiplikation, persönliche Jüngerschaft, alle hatten alles gemeinsam. Sie war flexibel, beweglich, dynamisch. Die Organisationsform war sternförmig. Erinnert sich noch jemand an das letztes Mal ein bisschen? Okay, dann wiederhole ich das. Sternförmig heißt, in der Kleingruppe sind alle aufeinander, gegeneinander, füreinander, miteinander zugewandt. Nicht auf eine Person, ja, sondern miteinander als Gruppe, vernetzt. Früher war die Kirche also, die erste Gemeinde, in Bewegung, ein lebendiger Organismus und eine aktive Kleingruppengemeinde. Nun, wo hat sich denn unsere Kirche in unserer Zeit entwickelt? Natürlich nicht alle. Ja, es gibt auch Ausnahmen, gar keine Frage. Und wir gehören klar dazu. So. Aber allgemein kann ich, glaube ich, so das so zusammenfassen, wie Kirche heute geworden ist. Sie ist von damals ersten Christen, wie wir sie in der Bibel lesen, Apostelgeschichte wird beschrieben, total cool, was da steht. Wie es damals war, also von einer lebendig geistlich starken Kirche zu einem Denkmal. Zu einem Denkmal, wenn man es anschaut, kommen Erinnerungen an die ersten Christen hoch. Was da alles so stattgefunden hat, wie sie aktiv waren, wie der Feuer war und wie das so scheinbar einfach war, oder? Jetzt sind wir eine Organisation geworden. Früher hat sich mit einer sehr niedrigen Organisationshierarchie, hat sie sich lebendig ausgebreitet, ohne dass man sie dazu anleiten musste. Das verbreitete sich wie ein Feuer, ohne Internet und so weiter. Heute lieben wir große Gemeinden, große Eventgemeinden. Dabei waren die Kleingruppen der ersten Gemeinde nicht aufzuhalten in ihrer Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Sie waren unaufhaltsam. Natürlich gab es auch Gottesdienste, ja, wie diese große Versammlung in diesem einen Upper Room da oben. Heute ist der folgende Gedanke nicht auszudenken und eher eine Belastung. Zum Beispiel. In der ersten Liebe, als die Gemeinde so unterwegs waren, das erste Feuer, da war eine Lebensart für die Christen damals selbstverständlich. Ihre Begeisterung war für Jesus so stark, dass sie sich täglich abends, über einen Tag, keine Ahnung, in Kleingruppen und in den Häusern trafen. Täglich. In unserer Zeit würde das eher als eine Belastung empfunden werden, oder? Jeden Tag mit Christen zusammen sein, Zeit nehmen, sich täglich zu treffen, Bibel zu lesen, gemeinsam Gebet zu haben, täglich das Brot brechen, was wir gerade gemacht haben. Das haben sie gemacht, täglich. Sich darüber freuen, was Gott uns in Christus getan hat, täglich. Ah, wenn wir das machen würden. Okay, ja. Also im Blick auf die erste Christengemeinde habe ich die Freiheit zu sagen, dass uns Christen, natürlich wieder nicht allen, aber etwas nicht wirklich bewusst ist. Und zwar A, woheraus Christus uns gerettet hat, was vorher war. Oder was Gottes Reich in seinem ganzen Ausmaß eigentlich bedeutet. Und C, die Tatsache, dass das Jetzt eins sein mit dem ewigen Leben. Das ist eine Tatsache. Im Geist sein, leben. Alles aus dem Geist betrachten, das ist eine Tatsache. Also, wir Christen brauchen ein lebendiges Bewusstsein dafür, was wir früher waren und was wir jetzt in Christus sind, um diesen Shift zu nehmen und aktiv leben zu können. Und nicht gezwungenermaßen, sondern aus Leidenschaft und Leichtigkeit. Und wir schauen uns heute so ein paar Dinge aus Petrus an. Petrus ist da so cool unterwegs. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 10, steht, ja. Denn einst wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt aber seid ihr es. Einst wusstet ihr nichts von der Barmherzigkeit Gottes, weil ihr sie noch nicht empfangen hattet. Jetzt aber seid ihr davon überströmt. Er spricht das in der Mehrzahl. Ich kann es anders lesen. Einst warst du nicht Gottes Volk, jetzt aber bist du es. Einst wusstest du nichts von der Barmherzigkeit Gottes, weil du sie noch nicht empfangen hattest. Jetzt aber bist du davon überströmt. Bist du davon überströmt? Wirklich? Okay. Bevor wir uns einige Hinweise anschauen, wie wir nicht sein wollen, lesen wir eine Passage aus Offenbarung. Und als ich sie gelesen habe, wurde ich so an unsere Oase erinnert. Irgendwie kam mir das so bekannt vor, so ein bisschen, mehr oder weniger. Sehr spannend. Ja? Und in der Gott oder in der wir aufgefordert werden, etwas Wesentliches in unserem geistlichen Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und für Gott ist dieses kleine bisschen, der kleine Satz total wesentlich und er betrifft alle Christen, alle Nachfolger. Ja? Und zwar, dass er will das unbedingt, dass seine Jünger in enger Gemeinschaft mit Gott leben, in Beziehung, das will er. Dass sie zu dem Stand des ersten Verliebtseins in Gott zurückkehren. Das will er. Und das ist ihm über alles wichtig. Dieser erste Zustand hat keine Attitüden. Er ist rein, ehrlich, ohne Scham in der Beziehung zu Gott. Offen, blind, vertrauend. So wie die ersten Verliebten, die sind auch blind, vertrauend. Und vor allem, er ist voller Leidenschaft für Jesus. Lass uns den Text mal lesen. Erst Offenbarung 2, Kapitel 1 bis Vers 7. Das ist eins der Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Das sind so starke Aussagen. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Hört zu, er spricht zu uns, zu Christen, die regelmäßig sich treffen, die gute Dinge tun, Sozialarbeit leisten, christliche Sozialarbeit leisten, miteinander gehen. Schau, was da steht. Ja. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der das Böse tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Und jetzt kommt dieser eine Satz. Und doch, den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Hör zu. Ich zeige auf niemanden jetzt von uns mit dem Finger. Okay? Das ist ganz wichtig. Das ist Gottes Wort. Das betrifft mich. Und ich habe gelesen und ich dachte, oh Mann, Gott hat einen Vorwurf gegen mich, der ich so viel christliche Dinge tue. Und er hinterfragt mich genauso. Denkt einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung. Handle so wie am Anfang. Hey, der übersieht all das Gute, was ich hier angeblich tue, oder? Missionsdienst, hey, Kinderstunde, Jungsche und Lobpreise, was auch immer. Hier steht eine klare Aussage. Denk mal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung, handle so wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Es kann eine Gemeinde sein, es kann auch persönlich eintreffen. Ne? Ich bin damit eingeschlossen, logisch. Doch er spricht für dich, dass du die Tat der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich und so. Also wieder eine Verbindung zu Gott. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Wow. Worauf legt Gott Wert? Auf Beziehung. Zuallererst auf Beziehung, in jeder Phase, in jeder Situation, egal wo ich bin, Beziehung zu ihm. Nicht Beziehung, ich liebe Musik. Es darf nicht zu meiner Beziehung werden oder zu dem Nonplusultra. Das ist so, ne? Also Frage, wo stehst du? Hast du Klärungsbedarf? Hast du Buße und Umkehr in deiner ersten Liebe nötig in deinem Leben? Habe ich das nötig? Wenn wir darüber nachdenken, bin ich noch on fire für Jesus in dem Ganzen, was ich tue? Wir haben das auch in der Kleingruppe ein bisschen darüber nachgedacht und letztendlich festgestellt, wie schleichend das passiert, dass man davon wegkommt. So, oh, so viele Dinge haben Priorität bekommen, ja, da kommt Familie, da kommen Kinder, da kommen so viele Dinge. Ja, ich bin immer noch mit Jesus verbunden, aber das Feuer, oh, ist irgendwie abgeflacht. Ja, wo stehe ich, wo stehst du? Doch den einen Vorwurf, da ist Jesus klar, muss ich dir machen, du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Und darum diese Betonung, hey, lass uns gucken, wo stehen wir. Das ist ein sehr gefahrvoller Zustand, dieses ich bin vorsichtig abgerutscht, ohne es zu merken, aus der Beziehung, aus dieser Leidenschaft mit Jesus, rausgefallen, hey, wo stehen wir? Und das führt zu nachlässig im Glauben, das macht einen nachlässig im Glauben. Und ohne, dass wir es merken, nehmen auf einmal nebensächliche Dinge in unserem Leben einen großen Stellenwert ein. Oder? Wenn wir in uns kehren und nachdenken, ich habe es lange gemacht, ich mache es immer noch. Ey. Okay, ich möchte einfach drei Dinge nennen, wie wir nicht sein wollen. Ja? Persönlich nicht, auch nicht als Gemeinde. Und sie kommen aus Petrus, Petrus Brief, Kapitel 1. Also das erste ist, wir wollen nicht unverbindlich sein. Seid nicht unverbindlich. Was heißt das? Erste Petrus 2, 11 bis 12 steht Folgendes. Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Hey, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Guck mal, was da steht. Ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Also, wir haben in dieser Welt, wir sind ohne Bürgerrecht und Fremde. Als wir Jesus angenommen haben, passierte etwas. Und das muss uns bewusst sein. Da passierte etwas. Gottes Reich, das Reich dieser Welt. Ich bin Bürger dieser Welt, nicht wahr? Auch der Gedanken und des Lebens und Einfluss, alles. Gottes Reich. Und ich nehme Jesus an und bekomme im Austausch sein Reich, seine Gesetze, seine Ewigkeit, Zugang zum Himmel, Autorität im Geist. Das muss ich leben, in diesem Bewusstsein mein Leben gestalten. Das muss mir total klar sein. Wo ist mein Bürgerrecht? Ja? Auf dieser Welt sind wir ohne Bürgerrecht und Fremde. Wow, ich habe mir das echt auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sage ich, wow, Herr. Ja. Wenn wir Christen wirklich so sind, was ist denn Bürgerrecht? Wo gehören wir hin? Ist uns das bewusst, wo wir hingehören? Ich sehe den Zeigefinger nach oben. Ja, wir gehören zu Jesus, zum Himmel. Das Reich des Himmels, das ist unser Bürgerrecht. Klar sind wir hier, wir leben hier. Aus dem Himmel heraus benutzen wir alles und leben aber nach den Maßstäben Gottes. Christen leben im Hirn jetzt und haben den Blick fokussiert auf Jesus gerichtet. Er ist unser König, er kommt bald. Jeder Jünger Jesu, der jetzt lebt, ob jung oder alt, wird auch seine eigene Entrückung zu ihm erleben. Entrückung, kennen wir das? Wir fiebern dem entgegen, oh, dann entgehen wir ja dem, was kommen wird, den Trübsalzeiten. Egal wie alt du bist, 10 Jahre, 5 Jahre, 50 Jahre, 150 Jahre, du wirst eine Entrückung erleben. Oder? Das ist Fakt. Und wir schauen eben dem entgegen. Wir gehen zu Christus. Und während wir hier leben und die ganzen politischen Umwälzungen sehen, was stattfindet, hey, politische kommen und gehen. Systeme kommen und gehen. Was bleibt, ist Jesus, sein Wort, seine Zusagen sind unveränderbar. Politik ändert sich, sein Wort ändert sich nicht. Das ist ein Fundament und darauf müssen wir fußen und darauf fest gegründet sein. Also, wir wollen nicht unverbindlich gegenüber Gottes Reich sein, sondern voll im Bewusstsein darin existieren, in seinem Reich. In Psalm 103, Vers 19 steht zum Beispiel, das war schon im Alten Testament bekannt irgendwie, der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. Und dann, und wir mit ihm. So einfach. 2. Petrus steht dann, Kapitel 1, Vers 2, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, eintreten lassen. Schon jetzt und im Hier, nicht später erst. Also, wir wollen nicht wie jemand sein, der den Auftrag Jesus vergessen hat. Wie lautet der Auftrag Jesu? Kennt ihn jemand? Wie lautet der Auftrag Jesu? Er ist klar, eine Hand sehe ich. Okay. Ah, sehr gut. Amen. Jawohl. Ja. Yes. Und wir wollen nicht unverbindlich sein in dem. Amen. Das Zweite. Der zweite Punkt. Nicht achtlos sein. Sei nicht achtlos. 1. Petrus 2,16 sagt er folgendes. Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen. Unsere Denke ist frei. Unser Einfluss muss frei sein von den Einflüssen und Gedankenwellen dieser Welt. Wir sind freie Menschen, in Christus freigemacht. Doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Gottes Diener zu leben. Achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben. Fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Natürlich Gott im Himmel, aber auch der irdischen Regierung. Aber manchmal haben wir Christen uns vom System dieser Welt ganz schön beeinflussen lassen oder auch mitreißen lassen. Und wir haben die biblische Ethik über Bord geworfen in der einen oder anderen Hinsicht. Und wir sind von der christlichen Ethik abgewichen. Und manchmal wenden wir Methoden an, die in Gottes Augen nicht gut sind. Schau mal, es ist regelrecht ein Trend geworden, Glaubensgeschwister zum Beispiel in aller Öffentlichkeit zu zerreißen. Kennt ihr das? Du machst YouTube an und dann kommen da solche Sachen wie 50 Pastoren, das sind ihre Fehler. Und dann steht da unten drunter, ich, der gute Christ, erkläre die Fehler deren und präsentiere mich gut. Und ey, Millionen Klicks. Geht das? Wo ist Gottes Ethik? Wo ist das Achtsamsein aufeinander? Verstehen wir das? Natürlich ist das ja auch ein Geschäft geworden. Und gleichzeitig zeigen wir uns dann als besonders gläubig. Und es bringt ja auch Geld ein, oder? Sowas zu tun, ja. Aber weißt du was? Judas hat Jesus verkauft für 30 Silberlinge. Das war sehr viel Geld heute. Hey, das hat ein schlechtes Ende genommen. Okay. Schaut, was König David gemacht hat. König David kennen wir, ne, aus der Bibel, Mann nach dem Herzen Gottes. Irgendwann wurde er König, ja. Er hat gewartet. Vor ihm wurde ein anderer eingesetzt, König Saul. Gesalbt von Gott, gesalbt, eingesetzt, der erste König. Irgendwann ist er von Gott abgefallen, ist ungehorsam gewesen und hat dann so ein Leben geführt. Nicht gehorsam gegen Gott. Er hat David verfolgt, er hat Gott nicht geehrt, viele Dinge nicht gemacht, die er tun sollte. Und David hatte Gelegenheit, ihn zu töten, ihm das Königreich abzureißen, das Volk wäre ihm gefolgt. Und König David, was macht er? Er sagt, dieser Mann ist ein gesalbter Gottes. Und er sagt, ich wage es nicht, meine Hand gegen ihn zu heben. Und wir sind so recht leichtfertig. Oder ich gehöre da ja auch mit dazu. Ah ja, Mann, wie kann man nur nicht, wa? Lass uns achtsam sein auf das, was wir tun, wie wir tun. Das geht nur, wenn wir in der ersten Liebe zu Gott leben. Wenn das Feuer in uns brennt und Jesus präsent ist, werden wir das nicht tun. Wenn es abgeflacht ist und wir uns in dieser Welt wohlfühlen, in dem Komfort dieser Welt, dann fallen wir auf diese Fallstricke rein und verlieren die Ethik der Bibel und nehmen die Ethik dieser Welt wieder an, was früher war und nicht was jetzt sein soll. Ja? Schaut mal, 1. Korinther 6, Vers 1, das ist ein Hinweis, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand als Christ nicht gut klarkommt. Und häufig sind ja YouTuber, wenn wir da was raushauen, wir kennen diese anderen Christen gar nicht, über die wir meinen, etwas zu wissen. Ne? Unwissend beurteilen, richten. Hey, das ist nicht Gottes Ethik. Also, da steht, wenn jemand von euch mit einem Gläubigen Streit hat, wie bringt er es dann fertig, vor das Gericht der Ungläubigen zu gehen, anstatt sich von den Heiligen recht sprechen zu lassen? Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen diese Welt richten werden? Und wenn durch euch sogar die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht zuständig für solche Kleinigkeiten? Hey, lass uns einfach nicht achtlos sein, wie wir miteinander umgehen, mit anderen nicht, mit Christen und generell mit Menschen. Da steht in Petrus noch so viel anderes, wie wir mit Nicht-Christen umgehen sollen. Das ist der Wahnsinn. Wie achtsam, wie liebevoll, auch beim Evangelium verkünden, liebevoll, wertschätzend, nicht verdammend. Und den dritten Hinweis, den wir uns heute einschauen wollen, ist, sei nicht ohne Leiden. Ah, das ist nicht populär, oder? Leiden, ich weiß nicht. Kein populärer Gedanke unter Christen. Kennen wir überhaupt den Zusammenhang zwischen mein irdisches Leben und Leiden für Jesus? Ich glaube, hier im Westen kennen wir das nicht. Hat jemand für Christus gelitten? Bist du schon mal zusammengeschlagen worden, weil du Christ bist? Nein. Wir leiden nicht für Christus. Wo wir vielleicht als Christen trotzdem leiden können, ist eventuell. Und hier kann jeder für sich den Bereich im Leben herausfinden, wo du leiden könntest oder eine Art Leiden, was für dich vielleicht Leiden bedeuten würde. Aber wir werden zum Leiden aufgefordert. Also, unsere Zeit zum Beispiel, weniger Zeit für mich zu nehmen, mehr Zeit in Gottes Reich zu investieren. Stille Zeit, Intimität mit Gott, vielleicht um 3 Uhr ab und an mal den Wecker zu stellen oder um 2 Uhr und sagen, ich habe einen Wecker um 2 Uhr gestellt und ich habe einen Countdown angemacht für 60 Minuten und jetzt bin ich hier und bleibe hier in der Gegenwart, egal was es mich kostet, und bete oder warte, empfange, bin einfach hier, Gott, hier bin ich und bin und warte auf dich. Hey, kann das vielleicht genutzt werden? Aber es bringt einen auf jeden Fall weiter. Oder der Umgang mit Geld, wie investieren wir, was ist uns wert, welche Werte haben wir? Generieren diese Werte die Ewigkeit? Wie investiere ich? Was will ich raushaben? Wann und wo will ich das raushaben, was ich mit meinem Geld anstelle? Hey, hat das vielleicht auch im Verhältnis zur Welt mit Leiden zu tun? Keine Ahnung, weniger Versicherung wie die anderen? Was auch immer. Das könnte vielleicht ein Bewusstsein, bewusster mit Geld umgehen, könnte vielleicht Leiden heißen. Oder regelmäßig Zeit in Menschen zu investieren. Die Bibel bezeichnet das als Jüngerschaft, als Jünger machen oder als Jünger für Jesus machen. Weißt du was? In Menschen investieren, in eine Person kostet etwas, oder? Woche für Woche oder vielleicht an mehreren Tagen in der Woche bewusst Zeit zu nehmen. Das in deinem Terminieren, deinem Plan. Investieren, ihn wertschätzen, das könnte etwas kosten, oder? Aber das ist der Auftrag Jesus. Wie kann das denn kosten? Okay. Ich frage mich echt manchmal, warum haben Christen in armen Ländern mehr Zeit für Gottes Reich als wir im reichen Westen? Das ist so eine gute Frage, oder? Wieso haben die mehr Zeit? Wenn wir dann leiden, so ist es doch besser, für den Herrn zu leiden, als vielleicht für Fehlentscheidungen, die wir gemacht haben. Falsche Dinge gekauft, jetzt habe ich einen Kredit am Hals. Falschen Job gewählt, weil ich nicht Zeit genommen habe, mal ein bisschen zu warten, sag, hey, das Richtige wird kommen, steigst du einfach ein. Und dann leidest du. Es ist doch schlecht, für sowas zu leiden, wie für den Herrn zu leiden, ist doch viel besser, oder? Also, 1. Petrus 2, 19 bis 22 steht zum Beispiel. Guck mal, was da steht. Es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Das kann bedeuten, dass du vielleicht Beruf wechseln musst, weil dein Gewissen das nicht übereinbringt, zu tun, was man verlangt. Dann wäre das dann, was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leidet, leiden müsst, dann ist das eine Gnade Gottes. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt, drohte aber nicht mit Vergeltung. Auch wenn man es kann, hat er es nicht gemacht, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Und ich glaube, wir sind auch heil geworden, nicht sündigen zu müssen. Eigentlich können wir auch nicht mehr sündigen in seinen Streben. So steht es in der Bibel. Ja. Also, lass uns nicht ohne Leiden für Christus sein. Ich glaube, das können wir erst dann, wenn wir wirklich begriffen haben, was es bedeutet, was der Vers 24 für uns bedeutet. Jesus wurde gekreuzigt und nicht ich für meine Sünden. Ja, damit ich durch ihn straffrei werden kann. Für Sünde muss irgendwann bezahlt werden. Jeder hat gesündigt und ich habe auch gesündigt. Jeder. Ja, das muss uns immer eigentlich bewusst sein, was er für mich getan hat. Oder das Wissen, dieses Wissen wird mich freiwillig verpflichten, Schmach in Kauf zu nehmen, um Gott dafür mit meinem Leben zu danken. Diese Erkenntnis in unserem Herzen wird uns dazu führen, dass wir nach Gelegenheiten suchen, Menschen langfristig in die Jüngerschaft zu nehmen, oder? Wir wissen, wohin Sünde einen führt, wenn wir davon nicht loskommen. Wir wissen, wo das Ende sein wird. Wir wissen es, weil wir dieses innere Zeugnis haben. Hey, das muss uns bewusst werden. Also, wir haben ein CD-Set zu Hause, Open Doors. Und ich habe im Auto jetzt auch mit CD-Player, voll cool. Und wenn wir fahren und hören uns die Geschichten an, das ist erstaunlich. Die Leute wissen, für Christus müssen sie leiden. Trotzdem entscheiden die sich für Jesus. Werden Christen. Und sie wissen, wenn sie erwischt werden, müssen sie leiden. Und sie machen es trotzdem. Und hier steht, Gott ehrt das absolut. Also, wie wollen wir nicht sein? Anstatt unverbindlich, wollen wir fest integriert in Gottes Reich sein, kompromisslos, eng verbunden mit Jesus, oder? Nicht achtlos gegeneinander, sondern Herr Feser beschreibt das hier so. Wir machen einen klaren Schluss mit allem verletzenden, üblen, gotteslästerlichen Gerede. Seid sanft, einfühlsam miteinander. Vergebt einander so schnell und gründlich, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Hey, so wollen wir sein. Schnell beim Vergeben. Ich find die Aussage cool. Nicht ohne Leiden für Jesus, sondern wir wollen das Evangelium weitersagen. Dafür bereitwillig in Kauf nehmen, dass wir leiden. 1. Petrus 4, 14 bis 16 steht, wenn ihr wegen Christi missbraucht werdet, könnt ihr euch glücklich schätzen. Es ist der Geist Gottes und seine Herrlichkeit in euch, die euch anderen bekannt gemacht haben. Hey, du bist ein VIP. Wenn sie euch angreifen, weil ihr das Gesetz gebrochen oder den Frieden gestört habt, ist das eine andere Sache. Aber wenn es daran liegt, dass ihr Christ seid, dann macht euch keine Gedanken. Seid stolz auf den angesehenen Status, der sich in diesem Namen widerspiegelt. Sind wir stolz auf diesen Status? Ja? Stolz, Christ zu sein? Jesus nachzufolgen? Hey, lass uns das zeigen. Ich bin auch nicht so mutig. Lass uns das echt zeigen. Hey Ben, kommt ihr bitte nach vorne? Ich würde gerne zum Abschluss kommen. Lass uns vielleicht Gemeinde Folgendes tun. Wir alle. Wir haben im Hauskreis, hat mich so getriggert, wo wir drüber geredet haben. Ja, dieses der Gedanke der ersten Liebe. wo ist sie geblieben? Und da waren alles Männer, gestandene Männer. Nicht mehr 20 oder Teenager, sondern Männer, Familienväter. Ja, wir haben nur einen dabei, der ist noch sehr jung. Aber gestandene Männer, alle fest im Leben. Wenn man darüber nachdenkt, ey, wo ist meine erste Liebe? Lass uns aufstehen und drüber nachdenken. Und dann kannst du die Augen schließen und in dein eigenes Herz schauen und dich echt fragen, wo ist die erste Liebe geblieben? Wo bin ich davon vielleicht so still und leise abgefallen oder unbemerkt weggegangen? Wo ist das Feuer geblieben? Ha, Jesus hat sein Augenmerk darauf, ganz klar. Er schaut, er wird fragen, er fragt. Und dann der zweite Schritt ist einfach Buße zu tun. Das musst du nicht laut und sagen, ja, ich tue Buße. Hey, das kannst du wieder in deinem Herzen. Gott wohnt in deinem Herzen. Und das kannst du in dir, in deinem Herzen mit ihm jetzt besprechen und sagen, Jesus, Buße heißt einfach nichts anderes, wie ich bekenne ohne Scham meine Sünde vor Gott. Da war's. Hey, wenn du hierzu mit jemandem reden willst, mach das. Das war in der ersten Gemeinde normal. Und wieder in den armen Ländern ist es normal, Buße zu tun. Viel öfter und einfacher wie hier im Westen. Ja, Jesus, du siehst uns. Du siehst uns, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Vater, du siehst uns und du nimmst uns in deinen Arm, das hast du gesagt. Du bist gekommen, nicht zu verdammen. Du bist gekommen, zu lieben, zu vergeben, anzunehmen, Herr. Zu heilen, zu verbinden, all das. Den Einsamen, Herr, Beziehung zu geben, Gott. Freundschaft zu geben, alles. Wiederherstellung, Gott. Gerechtigkeit, Liebe, Frieden, all das gibst du uns. Danke, Herr. Vater, Herr, so sprichst du jetzt uns Vergebung zu. Da, wo wir versehentlich unabsichtlich, einfach abgekühlt sind, Gott. Wir wollen da nicht bleiben. Wir wollen da echt nicht bleiben, Jesus. Ich will es nicht. Und danke, dass du deinen Geist gesandt hast und uns wieder anzünden wirst durch deinen Geist. Danke, Jesus. Danke, Herr. Während wir so noch drin sind, steht Folgendes. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz aufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Ich möchte das mal Folgendes erklären. Ich möchte gleich für Heilung beten. Brauchst du Heilung? Dann heb einfach deine Hand und ich erkläre dir gleich etwas. Heb einfach deine Hand, wenn du Heilung brauchst. Du musst nicht sagen, was. Lass mich dir etwas erklären. Ich bin hier nur in Funktion des Überbringers. Erinner dich, Amazon kennt jeder, oder? Das ist ein cooles Tool. Da wird etwas bezahlt. Das Paket wird gesandt. Und da gibt es den Boten. Und jetzt stell dir vor 2000 Jahren hat Jesus etwas am Kreuz gemacht. Für jeden. Ab deiner Geburt kannst du dir vorstellen, es gibt einen Raum, wo alles, was du brauchst, in der Schwebe ist, in der Warteschleife, bis zu dem Moment, wo du zum Glauben ergreifst. Verstehst du das? Schau, was Amazon macht. Das Paket, was bestellt wurde, was du bestellt hast, schon bezahlt hast, der Bote kommt, überbringt dir das Paket an der Tür. Was machst du, während du es in Empfang nimmst? Du unterschreibst und quittierst nur das Annehmen. Der Bote sagt nicht, bezahl mir oder ich brauche Geld, der handelt nicht. Versteht ihr das? Und so ist das, was Jesus vor 2000 Jahren freigesetzt hat, die ganzen Gaben, die ganzen Bedürfnisse, die wir haben. Verstehst du, alle Krankheiten, die du hattest, sie sind in der Schwebe, die sind in dieser Matrix und du musst im Glauben, das kannst du jetzt tun, im Glauben einfach danach greifen und mit deinem Glauben bestätigen, dass du es empfangen hast. Hey, das ist ungewohnt, aber so ist Gottes Wort. So und nicht anders. Amazon versucht es nur zu erklären als Bild. Wir werden gleich singen und du weißt, was du brauchst. Und Gott hat es für dich schon freigesetzt. Es ist so, und die Luftpost geht. Und sie geht zu dir hin, zu dir, der du aufgezeigt hast. Es geht zu dir hin. Ja? Vergebung, Heilung, Wiederherstellung, Fähigkeit, Beziehung zu heilen, all das. Danke, Jesus. Und wir glauben jetzt und nehmen das im Glauben an. Und mancher wird sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Völlig okay, du hast ihn geheilt, der das ausgesprochen hat. Vater, und das tun wir jetzt auch. Wir nehmen im Glauben, was wir brauchen. Unsere Gelenke, unsere Weichteile, unser Schmerz in der Seele, unsere Wiederherstellung der Beziehung, Vater, vielleicht zum Menschen. Die Fähigkeit, loszulassen und zu vergeben und einfach loszulassen und zu segnen. Das alles hast du freigesetzt. Danke, Herr. Und in dir haben wir auch diese Fähigkeiten, die Kraft. Danke, Herr.